Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 12. Juni 2008. Das Drei-Generationen-Buch der Autorin und Verlegerin Katrin Lux ist von drei Generationen produziert worden, die nicht miteinander verwandt sind. Wer das Buch erstellt hat, wer die Ideen lieferte und wer zur Feder griff, erzählt uns heute in der Bücherbar. Katrin Lux, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind, Frau Lux. Das Drei-Generationen-Buch hat viele Väter und Mütter. Trotzdem ist es keine Familiensaga. Was ist denn das Besondere an diesem Buch?
Das Besondere an diesem Buch ist, glaube ich, die ganz kurze Phase zwischen Idee und Umsetzung. Also im Sommer hat sich sozusagen die Idee manifestiert, mit drei Generationen ein Buch herauszubringen. Ich bin damals zum Seniorenschutzbund gegangen, weil ich wusste, die haben dort eine sehr toll funktionierende Kreativwerkstatt, die also dort sehr schöne Sachen nähen und immer wieder gerne auch Aufträge annehmen, um damit auch den weiteren Bestand der Werkstatt zu finanzieren. Und irgendwie hatte ich das immer im Hinterkopf, dass ich mit denen gern mal etwas machen möchte. Parallel dazu war die Idee sowieso schon seit Jahrzehnten und auch immer mal wieder umgesetzt, Kindergeschichten zu schreiben und die so herauszubringen, dass halt mehrere Leute daran arbeiten. So hat sich das ergeben, dass also der Seniorenschutzbund sofort zugesagt hat, oh ja, wir machen da mit. Und zwar bei dem Projekt gehört nicht nur das Buch dazu, sondern auch eine kleine Stofftasche, in der wiederum zwei Fingerpuppen enthalten sind. Und diese Puppen kommen auch natürlich in der Geschichte vor. Der Schutzbund der Senioren hat also sofort zugesagt, diese Idee umzusetzen, die Taschen zu nähen. Dann war ich aktiv auf der Suche nach einem Illustrator. Natürlich hätte ich auch da die Idee, gern jemanden mit ins Boot zu nehmen, der vielleicht ein junges Talent ist, der noch nicht professionell arbeitet. Und da ergab es sich auch durch Zufall, dass die Elisabeth Trost mir über den Weg lief, die im Mehrgenerationenhaus tätig ist, die also schon von Kindheit an Zeichnen zu ihrem Hobby gemacht hat und das auch sehr gerne studieren möchte und jetzt auch wird. So hat sich das ergeben, dass ich also auch eine Zeichnerin hatte, die also die Geschichte in einer Windeseile so professionell zeichnerisch umgesetzt hat, dass ich richtig begeistert war. Jetzt hatten wir sozusagen diese zwei Puzzleteile zusammen und somit sagte dann das Mehrgenerationenhaus auch zu, dieses als Projekt etwas finanziell zu fördern und zu sagen, das ist klasse, das machen wir alle drei zusammen, sprich Senioren nähen, ich als mittlere Generation und Ideenschöpfer, der den Text liefert und sich um die Umsetzung bemüht hat, die Elisabeth Trost, die erst Anfang 20 ist als junge Frau und schlussendlich hatten wir natürlich auch Veranstaltungen in Kindergärten, wo wir das Buch vorgestellt haben, sodass auch die Kinder teilnehmen konnten und auch zukünftig weiterhin teilnehmen sollen.
Frau Lux, das Drei-Generationen-Buch heißt aber gar nicht so, denn es hat einen ganz anderen Titel.
Das ist richtig. Es heißt eigentlich Das Fest auf dem Bauernhof, das erste kleine Büchlein, und hat den Untertitel Vorlesen und Mitmachen, weil es einfach darum geht, dass Erwachsene oder ältere Geschwister vorlesen sollen und die kleinen Kinder für die Altersgruppe 2 bis 5 ist diese Geschichte gedacht, sollen halt mit diesen Fingerpuppen dazu die Geschichte umsetzen, spielerisch.
Da fiel jetzt der Begriff das erste Buch, das heißt, es kommt noch ein zweites.
Ein zweites ist gerade in Arbeit, das heißt, ist wieder bei der Elisabeth Trost zum Illustrieren. Das wird eine Zoogeschichte, die inhaltlich eigentlich auch so ein bisschen auf den Erfurter Zoo zugeschnitten wurde in Hinsicht auf diese schöne neue Löwensavanne. Und ich hatte eigentlich so als Idee, das vielleicht dem Erfurter Zoo anzubieten als Souvenir. Da bin ich noch ein bisschen am Verhandeln und mal gucken, was draus wird. Aber diese Zoogeschichte passt überall. Und ich hoffe, dass noch mehr Bücher dann auch folgen können, dass man also immer diese Sachen erweitern kann, Puppen zukaufen kann, die Bücher einzeln dazu kaufen kann. Das ist also wie so eine Serie werden kann.
Sind in dem Buch dann auch Regieanweisungen, wie die Puppen zu führen sind oder ist das dem Leser oder dem Hörer völlig selbst überlassen?
Ja, auf jeden Fall. Also Kreativität soll ja geweckt werden. Keine Regieanweisung, um Gottes Willen. Die Kinder sollen wirklich eigenständig agieren und das umsetzen und sich selbst auch Sachen ausdenken. Wir haben zum Beispiel auch in dem Buch auf der letzten Seite die Möglichkeit gegeben, dass die Kinder dort selber weiterzeichnen können, was ja Kinder in dem Alter sehr gern machen, in den Büchern herummalen. Und also Kreativität ist das Erste, was da gefordert ist.
Bei der Musikauswahl hat sich Frau Lux entschieden für die Holger Arndt-Konnexion, eine professionelle Band aus Erfurt, die gepflegten, groovigen Jazz spielt. Katrin Lux, zu Gast heute in der Bücherbar, liest jetzt aus ihrem Buch Das Fest auf dem Bauernhof.
Es war Mittag auf dem Bauernhof in Gackersdorf. Der Bauer war mit seiner Familie auf dem Markt. Der Traktor stand in der Scheune und hatte heute nichts zu tun. Die Tiere hielten in ihren Ställen Mittagsschlaf. Alle waren müde, nur das Schweinchen nicht. Es langweilte sich, träumte vor sich hin und versuchte, sich Streiche auszudenken. Aber heute fiel ihm nichts ein. Draußen regnete es seit Tagen und es musste im Stall bleiben. Wenn es nicht regnete, spielte das Schweinchen am liebsten mit seinem Freund, dem Schaf. Dann tollten beide durch den Garten, spielten Fangen und Verstecken oder machten Streiche am Dorfteich. Dort wohnte der Frosch und die Ente. Auch sie waren immer für jeden Blödsinn zu haben. Das Schweinchen lief unruhig im Stall hin und her. Irgendetwas musste ihm doch einfallen. Plötzlich blieb es stehen. »Ich hab's«, rief es, »wir feiern ein Fest.« Aufgeregt lief es zum Schaf. Es schlief im Stroh und erschrak sehr, als das Schweinchen rief, »Aufgewacht, du faule Socke, es gibt etwas zu tun.« Das Schaf gähnte und kam langsam zum Schweinchen herüber. »Was ist denn nun schon wieder los? Ist dir ein neuer Streich eingefallen?« fragte das Schaf. »Viel besser«, antwortete das Schweinchen, »wir feiern ein Fest.«
Was wird deinem Leser dann inhaltlich weitergeboten? Wie das Fest aufgebaut wird, wie die ganze Organisation läuft?
Genau, eigentlich ist das Witzige dran, dass das Schwein wirklich so ein hyperaktives Kind von heute ist, ja, was immer was anstellen muss, was immer alle mit rannimmt und alle auch anstecken kann. Und es schafft es, alle Tiere mit zu aktivieren. Jeder lässt sich plötzlich was einfallen, wie er sich einbringen kann in das Fest. Alle arbeiten gut zusammen und haben die putzigsten Ideen. Und es wird eine Art Sportfest draus. Natürlich auch mit Musik und Getränken. Also die Kuh verkauft dann Milchmixgetränke, die Käse klauen aus der Speisekammer Käse und bieten da Pizza an. Und es gibt ganz tolle sportliche Aktionen, wo sich alle köstlich amüsieren. Eine Maikäferband spielt auf und jedenfalls sind am Ende alle total happy, dass sie so schön zusammen was auf die Beine gestellt haben. Und endlich ist auch mal das Schaf todmüde und hat keine Ideen mehr.
Nun gibt es zu diesen Figuren auch Fingerpüppchen. Können Sie die mal kurz erläutern, zu welchen Gestalten, zu all denen, die im Buch vorkommen, gibt es Fingerpüppchen?
Genau. Eigentlich war der Aufhänger zu dieser Idee der Geschichte die Fingerpuppe selber, die in diesen jetzigen Taschen verkauft wird bzw. angeboten wird. Und alle Figuren, die in der Geschichte vorkommen, werden auch als Fingerpuppe angeboten. Das ist immer wahllos zusammengestellt, sodass man auch einzeln das erweitern kann. Diese Fingerpuppen sind, wie gesagt, sehr schön, sind vom Moses Verlag. Aber dazu muss ich sagen, ich weiß leider nicht, wo die letztendlich produziert werden, hergestellt werden. Und ich vermute, meine Recherchen haben zumindest ergeben, es kommt aus Asien und ob da nun Kinderarbeit drin steckt oder nicht, weiß man nicht. Deshalb werden die zukünftigen Fingerpuppen wiederum mit einem gemeinnützigen Verein umgesetzt. Und zwar gibt es in Peru und Bolivien Indianergruppen, die diese Strickpuppen herstellen, die man sicherlich auch schon kennt aus Geschäften und verschiedenen Märkten. Das sind größtenteils Frauen, die alleine für den Familienunterhalt aufkommen müssen. Und diese Puppen werden normalerweise natürlich über mehrere Handelszwischenketten nach Europa vertrieben und es gibt einen Verein, der heißt Cholita e.V., der diese Puppen auf ganz kurzem Weg in Südamerika einkauft und hier via Internet oder auf Märkten auch verkauft. Und somit bekommen diese Indianergruppen dort wirklich 80% des Erlöses zurück und nicht nur 10% oder 15%. Dort ist auch gewährleistet, dass keine Kinderarbeit drinsteckt, sondern dass wirklich nur Erwachsene dort tätig sind. Und diese Fingerpuppen werden wir zukünftig verwenden. Und das Gute ist, dass also diese Frauen dort dermaßen kreativ sind, dass die halt nicht nur Figuren und Tiere umsetzen können, sondern auch Flugzeuge, Fahrzeuge als Fingerpuppe, so filigran gearbeitet, dass man also nur dort auf kurzem Weg sagen muss, wir brauchen jetzt einen Bagger als Fingerpuppe, dann machen die das, weil die einfach sehr viel Talent haben. Und das werden wir in Zukunft dann nutzen und damit auch die Leute dort unten unterstützen.
Also richtig ein globales Projekt eigentlich so für den fairen Handel, was aus einem einfachen Projekt geworden ist, was hier in Erfurt entstand. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher mit dem Buch gemacht? Sie haben ja sicherlich auch in Kindertagesstätten, in Einrichtungen aus diesem Buch vorgelesen oder die Fingerpuppen getestet. Welche Erfahrungen gibt es da?
Also die Fingerpuppen, da ist jedes Kind erstmal begeistert, weil die also sehr farblich sehr ansprechend sind, auch sehr niedlich aussehen und Kinder mögen sowas einfach. Und was auch wichtig ist bei diesen Fingerpuppen, ich habe vorher verschiedene getestet, die kann auch ein sehr kleines Kind anwenden, ohne dass sie gleich vom Finger fallen. Es gibt sehr viele schöne Fingerpuppen, die aber nur für Erwachsene eigentlich gearbeitet sind. Wobei ich, wenn ich auf Märkten diese Sachen verkaufe, auch schon mitbekommen habe, dass es viele Erwachsene gibt, die sowas sammeln und also auch damit ihre Späße treiben offensichtlich. Ja, und der Verkauf des Buches, also, das Buch gibt es hier in Erfurt in der Buchhandlung Tintenherz und auch bei Peter Knecht. Da sind die Leute relativ zurückhaltend, weil natürlich gezollt dessen, dass das hier in Erfurt produziert wurde, der Preis ein anderer ist als solche Sachen, die eben in Asien produziert worden sind und natürlich die Leute nicht hinterfragen, wo es hergestellt worden ist und wie es überhaupt zustande kam, was man auch nicht erwarten kann im normalen Buchhandel. Deshalb habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man das auf Märkten oder zu Veranstaltungen anbietet und zu dem Projekt selber was sagen kann, dann sind die Leute sehr aufgeschlossen und kaufen es sehr gern. Dann funktioniert
also
das.
Also der Leser braucht die nachhaltige Entwicklung oder auch das Umfeld noch als Information, um jetzt zum Kauf zu sich entschließen.
Ja, die Tendenz ist ja überall so schon seit vielen Jahren, dass die Masse ja eigentlich gute Leistung, hohe Qualität für wenig Geld immer haben möchte, egal welches Produkt das ist.
Katrin Lux heute hier in der Bücherbar auf Radio Funkwerk. Ein Buch mit drei Generationen zu schreiben, das hat Katrin Lux aus Erfurt gemacht und sie hat uns jetzt schon erzählt, welche nachhaltige Entwicklung und Auswirkungen dieses Buch bisher gehabt hat. Was hat denn bei Ihnen, welches Ereignis hat bei Ihnen den Wunsch ausgelöst, Autorin zu werden?
Oh, das ist für mich immer ein bisschen hochgesteckt mit der Autorin. Ich sage, schreiben können, glaube ich, ganz viele Leute und haben auch das Bedürfnis. Und ich habe eigentlich schon von Kindheit an sehr gerne getextet und auch geschrieben und habe das eigentlich ständig gemacht und habe auch eine Zeit lang, ich komme ja aus Halle, aus Sachsen-Anhalt, dort das erste Stadtmagazin mit aufgebaut, habe dort 6 Jahre sehr aktiv mitgearbeitet. Zu einer Zeit, da muss ich immer sagen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo wir Stadtmagazine rausbringen konnten, ohne jegliche Werbung, wo das noch funktionierte und wirklich regionale Themen dort auch unterbringen konnten, die auch sehr kritisch waren. Das hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit doch etwas verschoben. Und ich habe halt immer versucht, nebenbei die Schreiberei weiterzuführen. Habe natürlich durch Familie und Hauptberuf doch immer sehr wenig Zeit dafür verwenden können und war irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin damit unzufrieden, ich möchte eigentlich mehr damit machen. Und ja, habe dann im Herbst 2006 einfach einen radikalen Schnitt getan und habe aufgehört in meiner bisherigen Tätigkeit und habe gesagt, ich versuche das jetzt umzusetzen und zu gucken, wie weit man da kommt, ja, was man da alles machen kann.
Bis zur Bücherbar sind Sie damit erstmal gekommen, aber ich vermute, da gibt es also ein Archiv bei Katrin Lux, gefüllte Mappen mit Texten, mit Gedichten, die noch keiner gelesen hat, die noch keiner gehört hat. Ist das so?
Ja, es gibt schon einige Sachen. Ja, Archiv ist vielleicht übertrieben. Es gibt mehrere Ordner, wo Texte enthalten sind. Das ist richtig. Natürlich auch Sachen, die schon ein bisschen mal veröffentlicht worden sind. Ich habe auch mal kurze Zeit für die TA geschrieben. Das ist aber schon sehr lange her. Und ja, da gibt es einiges. Und vor allem noch viele Ideen, die ich eigentlich umsetzen möchte, die mir so ein bisschen am Herzen liegen. Ich war ja vorher in einer Umweltstiftung sehr viele Jahre tätig und habe auch gemerkt, dass auf diesem Gebiet sehr viel noch zu tun ist. Also im Sinn habe ich eigentlich solche Bücher wie dieses kleine Kindertaschenbuch mit Inhalten anzubieten, die doch in Richtung Umweltpädagogik gehen, weil ich auch durch meine Söhne mitbekommen habe, da sind noch Ansatzpunkte auch in Kindergärten oder in Grundschulen, wo diese Themen eigentlich viel mehr in den Mittelpunkt kommen müssten. Also die Kinder wieder dahin zu führen, dass Natur und Umwelt was völlig Normales ist, dass wir ein Teil davon sind und dass wir alle selber dafür auch verantwortlich sind.
Wenn Sie so eine Geschichte fertig haben, wer ist dann der Erste, der sie liest und wer ist der erste Kritiker?
Die Ersten, die das lesen, sind meine Söhne und das sind auch meine besten Kritiker, weil ich, als meine Söhne noch klein waren, sehr viel auch vorgelesen habe abends und die Kinder ja immer sehr kritisch sind. Deshalb ein Kinderbuch zu schreiben, hört sich leichter an, als es ist. Also bei dieser Umsetzung von diesem winzig kleinen Buch haben wir festgestellt, dass ganz oft ganz minimale Fehler drin sind, die ein Kind sofort merkt. Zum Beispiel die Fliege, die ein Tier um den Hals hat. Man spricht von einer rosa Fliege und die ist aber in der Zeichnung rot. Das geht nicht. Da ärgert sich ein Kind fürchterlich drüber. Ja. Und deshalb sind meine Söhne da immer sehr kritisch. Ja.
Und mit dieser Kritik sind Sie auch gut gefahren?
Ja, bestens. Also ich nehme das mir auch sehr zu Herzen, was die dort sagen. Das ist schon hat Hand und Fuß.
Gibt es auch andere Kritiken jetzt von außerhalb, dass jetzt andere Autoren auf Sie zukommen und sagen, super Ding geworden oder naja.
Also ich Autoren weniger, aber ich habe mit Leuten, die natürlich selber auch kleine Verlage oder größere Verlage haben, zwangsläufig zu tun gehabt und habe da eigentlich ganz positives Feedback bis jetzt erhalten. Und die fanden auch alle interessant, dass das Buch in so kurzer Zeit umgesetzt werden konnte. Also mit der Näherei der Taschen und mit dem Vertrieb der Puppen und so weiter. Weil ich bin immer ein sehr ungeduldiger Mensch. Bei mir muss immer alles ganz schnell gehen und ich habe auch da den Anspruch gehabt, dass das alles noch schneller funktionieren muss. Und da sagten wir doch einige Profis, Mensch, du, das hast du aber schnell hingekriegt. Und da war ich dann doch beruhigt, dass ich das richtig gemacht habe.
Physiker behaupten, unter Druck werden aus Kohlen Diamanten. Vielleicht ist es bei Ihnen ähnlich so, dass Sie diesen Druck erst brauchen.
Positiver Druck, ja.
Positiven Druck.
Also wenn man sich selber unter Druck setzt, was man ja machen muss, wenn man sozusagen selbstständig arbeitet, dann ist das so. Und dann ist das auch ein positiver Stress, von dem viele auch sprechen. Und mir geht es auch so, seitdem ich das mache, arbeite ich bestimmt mehr als vorher. Aber man empfindet es nicht mehr so. Man macht es einfach gern und man setzt sich auch abends oder am Wochenende hin, wenn die Muse einen küsst oder wenn man gerade eine gute Idee hat. Und ja, aber ohne Druck geht es nicht, das ist richtig. Aber ich glaube, prinzipiell geht es nicht ohne Druck.
Haben Sie eine besondere Art und Weise zu schreiben? Sie haben jetzt eben schon gesagt, wenn die Muse Sie küsst. Also Sie sagen jetzt nicht, Freitagnachmittag um 3 fange ich an zu dichten, sondern Sie springen auch mal nachts aus dem Bett und schreiben die Idee auf.
Das ist wirklich so. Also ich habe schlaflose Zeiten hinter mir gehabt aus Gründen, die nicht so schön waren. Und da war ich oft zeitig am Morgen schon wach. Und da kamen mir die besten Ideen, die mich dann natürlich auch ein bisschen ablenken konnten. Und da habe ich mir auch wirklich angewöhnt, mir einen Block neben mein Bett zu legen. Und wenn mir was einfällt, nicht nur Texte, sondern auch Sachen, die man umsetzen kann, das aufzuschreiben. Und das ist wirklich so. Ansonsten habe ich eine ganz komische Angewohnheit, wenn ich eine Idee habe für einen Text oder für eine Geschichte, dann brauche ich immer so eine Art Überschrift, die sozusagen der Wegweiser für mich ist. Also wenn ich die noch nicht gefunden habe, weiß ich nicht, wohin es geht. Aber wenn ich die habe, dann weiß ich die Linie.
Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, denn viele Autoren sagen ja, dass sie die Überschrift erst hinterher finden, dass sie die Geschichte erst geschrieben haben, weil sie die im Kopf haben und die Überschrift ihnen eigentlich egal ist. Oder der Verlag sagt, nee, wir machen mal die und die Überschrift. Bei ihnen geht es mit der Überschrift los.
Ja, weil einfach, denke ich, die Überschrift, ist meine Meinung, sollte schon aussagen, was ist das jetzt für eine Geschichte? Ist das was Lustiges, was Trauriges, was Dramatisches? Ist das ernst zu nehmen? Ist das satirisch gemeint? Und weil, ja klar, den Inhalt der Geschichte hat man schon vorher im Kopf, aber man weiß manchmal selbst nicht, in welche Richtung das läuft, weil ich finde, jedes Thema hat 2, 3 Seiten. Und je mehr man drüber nachdenkt oder eben auch drüber schreibt, merkt man, dass das manchmal ganz andere Wendungen bekommt, als man das vorher sich gedacht hat. Und da ist so eine Überschrift ein guter Wegweiser, um sich nicht zu verzetteln.
Was sind das für Geschichten?
Also bin ein sehr, sehr alberner Mensch eigentlich und habe sehr viele lustige Sachen aus dem Alltag schon festgehalten, habe aber auch sehr ernsthafte Sachen, wo ich eigene Erlebnisse verarbeitet habe, schon aufgeschrieben. Und ich hatte mal vor vielen Jahren eine sehr interessante Tätigkeit für einen anderen Verlag. Und da bin ich mit sehr vielen Leuten hier aus Ostdeutschland zusammengekommen und die haben mir unwahrscheinlich viele Geschichten aus der Vorwendezeit und Nachwendezeit erzählt, die aber nicht nostalgisch unbedingt waren. Manchmal Kleinigkeiten, wo ich denke, das müsste man auch festhalten. Und das ist so ein Ziel, was ich so noch im Kopf habe.
Also ein Buch über Geschichten von Menschen aus der DDR.
Genau, ja.
So etwa.
Na.
Frau Lux, Ihr nächstes Buch könnte sein oder sollte sein ein Buch für Kinder, das sich mit Zoogeschichten beschäftigt. Das hatten Sie vorhin angedeutet und daraus können wir vielleicht mal 1 oder 2 kleine Szenen hören.
Ja, wie gesagt, das Buch oder die Geschichte habe ich geschrieben, immer so im Hinterkopf unseren Erfurter Zoopark. mit der Löwensavanne. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich im Zoopark bin, wie viel sich da jährlich auch verändert und erweitert wird. Und ich denke, dass da ein ganz gutes Team auch am Wirken ist. Ich fange mal mittendrin an. Gleich neben dem Eingang des Zoos wohnten die Zebras. Sie standen noch ganz verschlafen in ihrem Stall, als der Wärter mit dem ersten Futter kam. Da waren sie plötzlich putzmunter und drängelten sich um ihren Futtertrog. Das kleine Zebramädchen aber war damit beschäftigt, ihre Streifen zu zählen. Das machte es jeden Morgen, seitdem es einmal geträumt hatte, jemand würde ihr in der Nacht mit einem Radiergummi die Streifen wegrubbeln. Nach 10 Minuten hatte sie alle Streifen gezählt. Boah, 64, alles in Ordnung. Jetzt konnte auch sie beruhigt frühstücken. Danach wartete sie schon gespannt auf ihren Freund, den Esel, der jeden Tag vorbeikam und die neuesten Geschichten erzählte. Im Affenhaus gleich um die Ecke war immer schon ordentlich was los. Es gab wie jeden Tag Streit um die leckersten Früchte. Vor allem die frischen Bananen waren sehr begehrt. Ein kleiner brauner Affe schnappte sich ganz frech gleich 3 davon und versteckte sich schnell hinter einem alten Holzfass. Keiner bemerkte es, und so konnte er sich genüsslich den Bauch vollstopfen. Auch dieser kleine Affe wartete schon gespannt auf den Esel, der auch hier heute vorbeikommen sollte. Mit seinem dicken Bäuchlein legte sich das Äffchen auf einen Ast und hielt Ausschau nach dem Esel.
Der Erfurter Zoo hat es ihnen angetan, nicht nur ihnen, denke ich mal. Das ist bei Kindern auch sehr beliebt und ich glaube, so richtig viele Bücher gibt es über den Erfurter Zoo nicht.
Also nicht, dass ich wüsste. Direkt über den Erfurter Zoo gibt es, glaube ich, Fachliteratur, aber nicht unterhaltende Literatur, ja.
Das wäre also vielleicht eine Lücke, in die Sie hineinstoßen könnten. Kinder und Bücher, da haben Sie ja Erfahrungen. Welche Bücher kommen denn bei Kindern an?
Ja, das erschreckt mich immer ein bisschen und ich bin da seit einiger Zeit auch immer ein bisschen in der Kontroverse mit meinen eigenen Söhnen, die 13 und 9 sind. Also auch mein großer Sohn ist jetzt so ein bisschen auf diesem Fantasy-Trip, der mir eigentlich nicht so gut gefällt, weil... Also Fantasy ist auf jeden Fall eine gute Sache, also Fantasie anzuregen, aber ich finde, dass diese ganzen Geschichten, ob das Harry Potter ist oder Herr der Ringe, doch ziemlich brutal auch sind oder sie viele brutale Aspekte beinhalten. Vielleicht sehen wir das als Erwachsene etwas zu verbissen oder ich speziell, das weiß ich nicht. Und ich versuche dann da auch immer gegenzulenken, indem ich Ausschau halte nach guten Büchern, die ich immer in der Buchhandlung Tintenherz auch finde und da Abenteuerbücher gerade meinem großen Sohn immer mal unterzuschieben. Mein kleiner Sohn ist absoluter Fußballfan, der liest nur Fachliteratur über Fußball oder ähnliche Sachen. Der ist mehr der Sportlertyp, der das Lesen noch nicht so entdeckt hat, zwar ab und zu auch liest, aber...
Fantasiegeschichten zu lesen ist ja wahrscheinlich auch nur eine kleine Epoche innerhalb des Kindesalters oder des jugendlichen Alters. Es wird natürlich auch durch die Medien hervorgerufen, obwohl Fantasiegeschichten, es gibt also neben Harry Potter hunderte andere ähnliche und besser gelagerte Bücher, die nur nicht so mit Promotion auf den Markt gekommen sind. Und da kann man sicherlich auch Kinder... Frau Lux, Sie sind selber Buchschreiberin oder wenn Sie sich nicht Autorin nennen wollen, welche Bücher empfehlen Sie den anderen Eltern oder Kindern zu lesen?
Ja, also mir geht es da genauso wie sicher den meisten Eltern. Also ich versuche mich nicht von der Werbung beeinflussen zu lassen. Wenn ich ein Buch verschenken möchte, auch für meine Söhne, dann gehe ich wirklich in die Buchhandlung Tintenherz und frage den Bernhard Schmidtmann, weil der sich einfach bestens auskennt und einfach nach 3-4 Stichworten fragt, wofür sich ein Kind besonders interessiert und man bekommt da auch wirklich sehr gute Bücher vorgeschlagen. Ich kann leider keinen Autoren empfehlen, weil es einfach so viel gibt, aber ich kann die Buchhandlung empfehlen, die auf jeden Fall da sehr gute Ahnung hat und Empfehlung geben kann.
Also wer da nicht auf irgendwelche medial aufbereitete Schnäppchen reinfallen will, sollte da schon mal beim Fachbuchhandel konkret fragen, welche Interessen da bedient werden können mit Büchern. Und es gibt ja schöne Kinderbücher, muss ich ehrlich sagen. Aber manche sind auch nicht erschwinglich. Ne? Man kann ja auch nicht jede Woche Bücher kaufen. Also das geht wohl nicht.
Hartgespielte Rockmusik mit Herz und Seele und deutschen Texten präsentiert uns jetzt die Gruppe Kirsche und Co. aus Erfurt.
Da Gast in der Bücherbar, Katrin Lux, die Autorin und Verlegerin ist in Erfurt und mit dem Mehrgenerationenhaus in der Marktstraße intensiv zusammenarbeitet. Wie sind Sie da hingekommen?
Ich kannte einige Leute, die dort arbeiten und habe halt von der Gründung des Mehrgenerationenhauses gehört und fand diese Idee erstmal wirklich sehr gut. Mehrgenerationenhäuser gibt es ja in allen größeren Städten in Deutschland. Mehrgenerationenhaus ist oftmals ein Begriff, der unterschiedlich belegt ist in den einzelnen Städten. Es gibt tatsächlich viele Orte, wo ein Mehrgenerationenhaus heißt, hier wohnen mehr Generationen zusammen. Das ist ja in Erfurt nicht so. In Erfurt ist es eher ein Netzwerk, verschiedene Aktionen, Projekte der einzelnen Generationen zusammenzubringen. Und das Mehrgenerationenhaus hier in Erfurt arbeitet also sehr eng mit dem Schutzbund der Senioren zusammen, die unwahrscheinlich viel auf die Beine stellen. Und es ist sehr, für mich sehr erstaunlich, was die ältere Generation noch an Aktivitäten, an Ideen hervorbringt und wo auch ein Bedarf da ist, sich mit jüngeren Leuten auszutauschen. Umgekehrt habe ich manchmal den Eindruck, dass es etwas verloren geht, dass die jüngere Generation auch von sich aus profitieren möchte von den Erfahrungen und vom Wissen der älteren Generationen. Das versucht das Mehrgenerationenhaus wieder zusammenzubringen.
Und welche Rolle spielen Sie in diesem Haus?
Ja, also im Moment noch eine ganz kleine, weil ich halt mit diesem Buchprojekt dort mit involviert war. Aber wir sehen uns regelmäßig und haben immer wieder neue Ideen. Im Moment schwirrt so schon seit langer Zeit in meinem Kopf rum, auch vielleicht in Buchform was zu machen zum Thema Alt und Jung kochen miteinander. Also vielleicht Thüringer Traditionsrezepte kindgerecht aufzuarbeiten und das auch als praktisches Projekt umzusetzen. Also das ist gerade noch so in der Ideenphase und mal gucken, was draus wird.
Wie ist denn so das Klima in diesem Mehrgenerationenhaus? Viele haben ja da abenteuerliche oder gar keine Vorstellungen. Helfen die Älteren oder die Senioren dann den Kindern bei den Hausaufgaben? Oder welche Beziehung gibt es auch zwischen den Generationen? Also die Elterngeneration mit den Großelterngenerationen. Was läuft da?
Also es gibt von Seiten des Schutzbundes der Senioren sehr viele Aktivitäten und auch Ideenprojekte umzusetzen. Es gibt zum Beispiel seit, glaube ich, über einem Jahr jetzt den Großelterndienst, dass halt Senioren, die Interesse haben, mit Kindern zusammenzuarbeiten und Kinder zu betreuen, dort eben einspringen, wo Oma und Opa vor Ort fehlen. Und leider ist ja das heutzutage doch gang und gäbe, dass die Familien zerstreut wohnen in Deutschland, also dass Oma und Opa nicht mehr vor Ort sind, dass man sich selten sieht und dass natürlich auch die Eltern dadurch keine Unterstützung erfahren. Andererseits sind eben viele Senioren doch schon zu Hause, arbeiten nicht mehr, haben aber großes Interesse, noch etwas zu tun. Und das versucht man zusammenzuführen. Und mittlerweile ist also der Bedarf seitens der Familien so groß, dass einfach noch Senioren fehlen, die Lust hätten, sich einfach mit Kindern zu treffen, die zu betreuen, mit denen Hausaufgaben zu machen, je nachdem, was im Rahmen der Familie dort gewünscht wird.
Das betrifft die Kinder, die im Mehrfamilienhaus auch untergebracht sind, oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, das betrifft, da sind keine Kinder untergebracht. Im Mehrgenerationenhaus sind zum Beispiel die LAG Puppenspiel, also eine kleine Puppenbühne, da sind Ateliers von Künstlern, die mit ihrer Arbeit sich einbringen in verschiedene Projekte. Es wohnt ja niemand im Mehrgenerationenhaus.
Ach so, das wollte ich. Genau. Das ist nicht so eine Wohneinsiedlung,
nein.
Das ist einfach nur eine Freizeiteinrichtung sozusagen.
Da gehört das Café Nerli dazu als Treffpunkt, wo zu verschiedenen Veranstaltungen sich nur die Senioren treffen, dann die Senioren mit den Kindern zusammen. Dann gibt es seit neuestem auch so ein Frühstück für junge Eltern im Erziehungsurlaub, dass man sich da austauschen kann. Dann gibt es zum Beispiel seit einigen Monaten das Projekt, dass Senioren, die ein Instrument spielen können, das muss nicht professionell sein, dass die den Kindern ermöglichen, ein Instrument zu erlernen, die es sich finanziell nicht leisten können, eine Musikschule zu besuchen. Und das hat anfangs etwas gedauert, aber jetzt ist der Zuspruch sehr gut, sodass sich auch mittlerweile professionelle Musiker dort einklinken und sagen, Mensch, hier würde ich gerne auch mich einbringen und den Kindern zeigen, wie man richtig Gitarre spielt oder Klavier oder was auch immer.
Also rundherum eine gelungene Sache, die ich hier rundfunkseitig gerne nochmal aufgreifen möchte, aber dazu vielleicht nachher noch.
Wir hören jetzt noch einmal Kirsche und Co., die übrigens im März eine neue CD herausgebracht haben mit dem Titel Schluss mit Lustig und die auch in Open-Air-Konzerten in Thüringen unterwegs sind, zum Beispiel am 13. Juni in Oberhohn, am 21. Juni in Frohburg und am 27. Juni in Tanna. Das Fest auf dem Bauernhof, ein Kinderbuch erschienen im Jahr 2007 im Blumenfeld Verlag hier in Erfurt. Und die Autorin Katrin Lux ist heute hier in der Bücherbar zu Gast.
Frau Lux, wir kommen jetzt zur Schnellfragerunde. Das heißt, jetzt wird Ihre Kreativität getestet, denn ich habe hier einige Sätze vorbereitet. Das heißt, nur zur Hälfte, die andere Hälfte überlasse ich Ihnen. Von meinem Schreibtisch entferne ich als nächstes.
Die ganzen kleinen Zettel, wo ich mir Notizen gemacht habe.
Von meinen Eltern habe ich gelernt.
Schwierigen Situationen immer mit Humor umzugehen und an das Positive zu denken und nicht aufzugeben.
Auf meinem Nachttisch liegt zurzeit das Buch.
Oh, da liegen viele Bücher. Da liegt nicht immer nur eins, da liegen mehrere. Zum Beispiel wieder Nachtzug durch Lissabon, was ich jetzt das zweite Mal lesen werde. Und auch Die Welle, da das mein Sohn gerade in der Schule behandelt, mich das auch sehr interessiert.
Ich wäre gern mal für einen Tag
Mähdrescherfahrerin.
Wie kommt das?
Weiß ich nicht. Mich fasziniert es, große Maschinen zu steuern. Und da ich Höhenangst habe, würde ich mir also nicht zutrauen wollen zu fliegen. Aber so einen Mähdrescher zu fahren, fände ich sehr lustig.
Stolz bin ich auf?
Stolz bin ich auf meine Söhne, wie die bisher geraten sind. Und ich bin der Meinung, man sollte auch nur stolz auf Dinge sein, die man selber bewerkstelligt hat.
Wenn Sie sich jetzt wegbeamen könnten, wohin?
Nach Hiddensee. Das ist meine Lieblingsinsel, wo wir auch so versuchen, alle zwei Jahre hinzufahren. Da fühle ich mich immer sehr wohl und kann mich auch sehr gut erden. Und da kommen mir sehr viele Ideen immer.
Was würden Sie sagen, wenn Ihre Söhne mit Tattoo oder Piercing nach Hause kämen?
Das ist okay. Also jeder hat die Phase, wo er alles Mögliche ausprobieren muss, auch äußerlich sichtbar. Also ich glaube, das würde mich erstmal nicht so stören, auch wenn es mir vielleicht nicht gefallen würde, weil ich weiß, das ist irgendwann erledigt, die Phase.
Im Urlaub mache ich am liebsten?
Ich bin am liebsten in der Natur, schaue mir Land und Leute an, versuche auch Land und Leute selber kennenzulernen. Also wir machen immer Urlaub doch so auf eigene Faust.
Mit 1 Million Euro würde ich?
Oh, da würde ich, glaube ich, eine kleine Stiftung oder ähnliches gründen. Also versuchen, das Geld gut anzulegen und mit den Zinsen Projekte umzusetzen.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit?
Oh, da muss ich mich als Mick Jagger-Fan outen. Ich würde sehr gern mal mich mit Mick Jagger unterhalten, nicht als Groupie-Fan, sondern wirklich, weil ich denke, das ist ein sehr kunstinteressierter und sehr belesener und intelligenter Mensch, der mich natürlich fasziniert, dass der im hohen Alter noch so agil ist und tolle Musik macht.
Wenn Katrin Lux kocht, dann gibt es?
Querbeet, was mir gerade so einfällt, was der Kühlschrank hergibt und worauf ich Lust habe. Also Hausmannskost nicht so gerne, eher viel Gemüse und ja, mediterran. Sag ich mal.
Vielen Dank, Frau Lux. Ich danke, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viele gute Ideen und viele Bücher noch für Kinder.
Alles ich danke gut. Ihnen für die Zeit hier.
Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar, das Autorenmagazin mit der Autorin Katrin Lux. Zusammengestellt hat den Podcast Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.